This episode is brought to you by Intuit, the technology platform that brings financial confidence with products like TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, and MailChimp. You might have learned the recorder in school, but probably not how to navigate the financial world. Luckily, Intuit's on a mission to help with the free Intuit for Education program. It provides students with the lessons to learn essential skills, like how to build credit, file taxes, and budget. Check out their free resources at intuit.com/education.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für alle, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir haben uns heute natürlich wieder mit den Spielen der Playoffs beschäftigt, und zwar in der vierten Nacht in Folge. Es gab wieder drei Spiele, die sich aber auch zeitlich überschnitten haben. Es ging los mit den Phoenix Suns bei den Minnesota Timberwolves. Die Wolves haben auch Spiel 2 zu Hause gewonnen, 105-93. War wieder eine deutliche Angelegenheit, und Phoenix liegt jetzt 0-2 hinten und steht mit dem Rücken zur Wand vor Spiel 3 in Phoenix. Dann ging zeitgleich an Indiana Spiel 2 in Milwaukee gegen die Bucks. Und die Pacers haben als erste in dieser Postseason 2024 auswärts einen Sieg holen können. 13. Anlauf, wenn man so will. 125-108, also ganz anderer Verlauf als noch Spiel 1. Das Spiel konnten weder Luca noch ich sehen, denn wir haben erst Suns Wolves live auf Playback TV kommentiert und dann eben das zweite Spiel des TNT Doubleheaders, die Mavs bei den Clippers. Das war auch das spannendste Spiel der Nacht. Extrem knapp am Ende. Die Mavs ebenfalls mit dem Auswärtssieg und dem Ausgleich der Serie. 96-93 für die Mavs in LA. Ja, wir werden alle drei Spiele hier trotzdem covern können in diesem Pod, denn wir haben wieder einen Korrespondenten, wenn man so will, am Start, der das überlappende Spiel gesehen hat. Und zwar komplett ist es unser Bucks-Experte, den wir auch die Preview aufgenommen haben in derselben Besetzung wie heute hier. Jonathan Hamacher. Jonathan, wie geht's dir?
Hallo, guten Morgen. Ja, nicht so ganz so gut nach dem Spiel, aber ich hoffe trotzdem, ich kann euch ein bisschen was über die Siakam Masterclass jetzt erzählen.
Ja, deine Bucks haben verloren. Du wirst uns gleich erklären, wie es dazu kommen konnte. Natürlich ist außerdem der Co-Host und auch Co-Kommentator von Playback TV bei Jeden Tag NBA am Start. Das ist wieder Luca Cella. Luca, wie geht's dir? Ein bisschen erholt von letzter Nacht?
Ich bin erholt, ja. Schön geschlafen bis um kurz nach 3, also um 15 Uhr dann nachmittags, irgendwann aufgewacht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was Jonathan Hamacher uns erzählen wird. Siakam Masterclass hört sich natürlich sehr gut an für mich als alten Siakam-Fanboy.
Ja, genau. Vielleicht ein kleines Trostpflaster für dich. Gab auch vorher schon ein kleines Trostpflaster für dich, denn Tyrese Maxey ist der Most Improved Player 2023-24 geworden. War ja auch dein Favorit, oder? Am Ende?
Ja, ich finde, er hat sich jetzt auch verdient. Kobe White ist er Zweiter geworden. Ich finde da den Schritt einfach nicht so wertvoll wie den Schritt von Tyrese Maxey, halt bei den Şengün, dann ja verletzungsbedingt auch so ein bisschen aus dem Rennen gefallen. Deswegen, ja, mich freut es für Tyrese Maxey, und ich finde, er ist auch zu Recht der MIP geworden.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall vertretbar. Das bei den News ja gestern auch schon gesagt, da habe ich die ganzen Awards-Finalisten mal vorgetragen. Da habe ich auch gesagt, also aus meiner Sicht von den dreien dann doch am ehesten Tyrese Maxey, weil er einfach diesen Schritt zu einem All-NBA-Level-Spieler geschafft hat. Ich hatte ihn drin in meinem All-NBA-Third-Team, du ganz knapp draußen, also darüber kann man sich streiten, aber dass der einen riesen Schritt gemacht hat, diese Saison, das ist natürlich unstrittig. Ja, wie gesagt, wir fangen an mit deinem Report, Jonathan, von Spiel 2 der Pacers in Milwaukee, vorgetrotz Werbung vom heutigen Sponsor.
Wer schon länger Hörer von Jeden Tag NBA ist, der hat bestimmt schon mal von Performance hier gehört. Sei es als Sponsor dieses Podcasts oder auch als Namensgeber meines Basketballteams, für das ich spiele hier in Berlin in der FBL zusammen mit Arne oder auch mit dem Sebi, der hier schon mal im Pod war. Performance machen in erster Linie sehr, sehr geile Sporttaschen, die ich mittlerweile auch schon seit 4 Jahren selber benutze in verschiedensten Größen. Ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden damit. Und jetzt gibt's auch einen Rucksack von Performance, den ich seit ein paar Wochen habe. Ich habe den auch aktuell hier im Ausland mit dabei und in der letzten Woche schon ausgiebig testen können. Und genauso wie von den Taschen bin ich sehr großer Fan. In erster Linie davon, wie das ganze Ding aufgebaut ist, also einfach perfekt organisiert. Genauso wie bei den Sporttaschen gibt es ein Schuhfach. Es gibt ein Nassfach für nasse Sportklamotten, Handtücher oder dergleichen. Es gibt ein Laptopfach. Er ist super bequem zu tragen. Sieht schlicht, aber trotzdem cool aus. Ich mag auch das Logo von Performance total. Diese Tatze, also Bär von Berlin, wie Bär auf Englisch und dann Formance wie von Performance. Daher rührt der Name. Es gibt ein Ballnetz, das man außen noch dranhängen kann, weil zugegebenermaßen der Rucksack ist kleiner und ich habe ja auch, wenn ich früher hier schon von den Taschen geschwärmt habe, immer gesagt, dass ich meistens die XL-Tasche benutze, weil da einfach alles reingeht. Ich muss mir nicht überlegen, oh, tue ich da jetzt den Ball rein oder die Schuhe oder meine Faszienrolle oder meine große Trinkflasche, sondern es passt einfach alles rein. Ich schmeiß einfach alles rein, habe alles dabei, Ballpumpe, Tape, alles, was man so gebrauchen könnte beim Basketball oder beim Sport. Beim Rucksack, da passt natürlich nicht ganz so viel rein, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass man den Ball draußen dranhängen kann ins Ballnetz oder dass man den Rucksack auch noch vergrößern kann. Also man kann da so einen Reißverschluss aufziehen und dann wird der Raum in der Tasche natürlich größer. Es gibt ein Geheimfach, das quasi dann an der Fläche ist, die an eurem Rücken dran ist. Gerade wenn ihr irgendwie unterwegs seid und ihr habt euren Reisepass dabei oder irgendwelche Dokumente, Bargeld, Handy, was weiß ich und ihr wollt nicht, dass das vielleicht in irgendwelchen Menschenmengen oder öffentlichen Verkehrsmitteln rausgeklaut werden könnte, wenn ihr mal gerade nicht aufpasst, dann packt ihr es einfach da rein, da kommt niemand dran. Finde ich auch sehr gut. Und genauso wie die Sporttaschen besteht auch der Rucksack zu 98% aus recyceltem Material. Also ist auch noch nachhaltig. Also ihr hört schon, ich kann das alles sehr, sehr empfehlen aus eigener Erfahrung. Ich habe die Taschen jetzt auch, wie gesagt, schon so lang benutzt, die quasi täglich und die sehen noch aus wie neu. Qualität ist auch super. Torben hat auch für sein ganzes Basketballteam, das er coacht, einen Satz Taschen organisiert, hat da das Vereinslogo drauf machen lassen. Das bietet Performance auch an. Also falls ihr euer Team vielleicht auch mit einem Satz Performance-Sporttaschen ausstatten wollt, dann ist es auch möglich. Und natürlich habe ich einen Deal für euch. Also grundsätzlich könnt ihr sowieso 100 Tage einfach testen. Wenn es euch nicht passt, zurückschicken, kriegt euer Geld zurück. Und mit dem Code JEDENTAGNBA, kleingeschrieben als ein Wort, bekommt ihr grundsätzlich 20% Rabatt und ihr bekommt sogar 30% Rabatt auf das Bundle, das Baller-Bundle von Performance. Da ist die Sporttasche drin in der von euch gewünschten Größe M, L oder XL. Und eben der gerade beschriebene Rucksack findet ihr unter performance.com/jeden-tag-nba. Dann seht ihr, was es da kostet. Ihr könnt euch das zusammenstellen. Ihr könnt eure Farbe auswählen zwischen Grau und Schwarz und bekommt eben noch 30% Preisnachlass auf das Bundle oder 20%, wenn ihr einfach nur eine Tasche oder einen Rucksack oder irgendwas anderes bei Performance bestellen wollt. Den Code und den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts.
Ja, nach Spiel 1 konntest du dich wahrscheinlich gut fühlen als Bucks-Fan. In der ersten Halbzeit die Damian Lillard Masterclass Throwback Game von Dame zu Portland Trailblazers Damian Lillard. 35 Punkte allein in der ersten Halbzeit, hat wirklich alles getroffen. Es war ein unfassbares Spiel von ihm. In der zweiten Halbzeit hat er dann gar nicht mehr gepunktet, was auf der einen Seite ein bisschen seltsam war, auf der anderen Seite war es auch nicht mehr notwendig. Die Bucks haben dann trotzdem komfortabel gewinnen können. Luca und ich, wir haben uns hier gestern gefragt, was das für eine Vorstellung von den Pacers war, als wir noch über das Spiel gesprochen haben. Das sah eher nach Regular-Season-Basketball aus. Rick Carlisle hatte eine 11er-Rotation und 4 Bigs in dieser Rotation drin und überhaupt sahen die Pacers komplett unvorbereitet aus und ja, sind da so ein bisschen unter die Räder gekommen in Milwaukee in Spiel 1. Jetzt konnten sie die Serie doch ausgleichen. Vielleicht erstmal die Frage an dich, woran lag's? Also was würdest du sagen, war aus deiner Sicht hier heute entscheidend für die Niederlage deiner Milwaukee Bucks? Natürlich auch wieder ohne Giannis Antetokounmpo, der auch das zweite Spiel mit seiner Wadenzerrung verpasst hat.
Ja, es gab sicherlich auch ein paar taktische bzw. spielerische Sachen, aber der große Unterschied war einfach, dass die Pacers heute die drei getroffen haben, die Bucks eingeben. Also ich habe das eben auch bei Clinique de Grasse nochmal nachgeguckt und das war letztendlich gar nicht so ein großer Unterschied von den ganzen Four Factors, außer halt, dass die Pacers viel besser getroffen haben und Da war halt der große Unterschied, diese, glaube ich, 30% Diskrepanz bei den Dreiern. Die Bucks haben es letztendlich eigentlich relativ ähnlich gemacht wie Spiel 1. Sie haben halt einfach schlechtes personelles schlechte defensive Spieler teilweise drin Und müssen halt relativ viel weghelfen und geben halt diesen ganzen Shaky-Shootern echt offene Dreier. Im Spiel 1 hatten sie echt Shooting-Luck, das kann man auch, glaube ich, auch so sagen. Und in Spiel 2 hatten jetzt die Pacers echt Shooting-Luck, dass die alle fast immer getroffen haben. Ja, genau, und dadurch halt einfach viel effizienter waren in der Offense und auch gerade in der Halbfeld-Offense, wo halt im Spiel 1 die Pacers echt teilweise ja schwierig aussahen, so echt viele gute Looks bekommen haben und hier mehr sie getroffen haben. Ja, desto weniger haben die Bucks auch weggeholfen, desto offener wurde das Spielfeld. Und ja, letztendlich haben die Pacers ja einfach wieder an ihre Regular Season Offense anknüpfen können.
Ja, heute ja auch 125 Punkte. Als ich vorhin mal geguckt hatte, da hatten die so ein 130er Offensivrating ungefähr. Ich kann mich mal schauen, wie es am Ende aussah. Ja, 134er Offensivrating, 95. Percentile, das sieht doch schon wieder eher aus wie die Indiana Pacers, die wir in der Regular Season kennen und schätzen gelernt hatten. Im letzten Spiel hatten die Pacers ja unter 100 Punkte, 94. Sie haben aber auch die Milwaukee Bucks bei 108 gehalten. Wie haben sie das geschafft? War das dann eher eine schlechte Leistung der Bucks oder sogar so die Defense von den Pacers, was ja nach wie vor eigentlich ihre ja schlechte Hälfte des Feldes sein müsste?
Ich würde sagen beides. Also die Bucks haben den Pacers so ein bisschen erlaubt, quasi gute Defense zu spielen, aber es war schon, man hat schon eindeutig gesehen, dass die Pacers hier mit einer unglaublichen Intensität reingegangen sind. Gerade was halt so das Verteidigen von Middleton und Lillard angehen, waren sie sehr, sehr hart am Mann. Das konnten die auch teilweise bestrafen, egal ob das jetzt Foul ziehen war oder vorbeizuziehen, aber dann quasi mit dem kombiniert und dass die Pacers selbst halt stark weggeholfen haben von den anderen Bucks-Spielern, macht das einfach unglaublich schwer, auch wenn es Lillard, glaube ich, echt noch gut geschafft hat, gerade im ersten Viertel und Middleton auch seine Momente haben, dass die Stars halt das Spiel gewonnen haben. Und da haben die Bucks halt, mussten sich drauf verlassen, dass die Rollenspieler irgendwas machen und bis auf Lopez und den Abstrichen noch Connaughton war das wirklich eine absolute Disaster-Class von Portis bis Beverly und Crowder. Also das ist ja auch das, was mich quasi offensiv fast immer am meisten aufregt, wenn man halt quasi irgendwie einen Vorteil erspielt, den Ball bekommt und dann einfach gar nichts macht und dann die Rotation der Defense gelaufen werden und dieser Vorteil einfach verpufft und das ist halt einfach viel zu oft passiert. Portis hat, glaube ich, irgendwie gedacht, er müsste jetzt hier für Giannis einspringen, hat ganz, ganz oft irgendwie den Ball in Vorteilsituationen bekommen und ist dann erstmal im Post abgegangen, wo es teilweise einfach einen einfachen Pass gab oder so. Und ja, letztendlich haben die Pacers ein bisschen auch die defensive Taktik der Bucks kopiert, gesagt, die Rollenspieler sollen uns schlagen. Wie gesagt, die Stars haben trotzdem abgeliefert, aber da kam einfach gar nichts.
Ja, genau. Also ich habe jetzt hier nur die Boxscore-Zahlen. Wir haben ja in der Halbzeitpause von Suns Wolves reingeschaut und dann auch als Suns Wolves im vierten Viertel entschieden schien. Also mehr als ein paar Minuten und jetzt eben hier den Boxscore. Die Stats habe ich nicht, aber das kann ich mal noch ergänzend raushauen, damit auch nicht nur du jetzt hier erzählst. 34 Punkte für Dame. Das sieht auch effizient aus. 24 Shooting Possessions, nur ein Turnover, 5 Assists. Für Lillard, Brook Lopez 22 Punkte, 6 von 7 von Downtown auch genagelt. Ansonsten noch zweistellig gepunktet. Chris Middleton, 15, 5 und 6. Der hat auch ein paar Tough Shots reingehauen, als ich gerade mal reingeguckt habe. Und Bobby Portis mit 14 und 11. Allerdings hat er auch 17 Shooting Possessions für seine 14 Punkte benötigt. Also Middleton und Portis nicht effizient. Lopez extrem effizient. Und Lillard hatte auch ein gutes Spiel. Aber ansonsten sieht das sehr dünn aus. Also nach diesen vier Spielern kam da offensiv wohl nicht mehr so viel. Patrick Beverley 1 von 5, Jay Crowder 0 von 3 und überhaupt hat sonst niemand mehr annähernd zweistellig gepunktet. Dreier fiel eigentlich auch ganz gut, 41%, Freiwürfe 91% bei 21 Versuchen. Im Prinzip hat man halt weniger Offensiv-Rebounds geholt und halt nicht mit dem Shooting der Pacers mithalten können, was halt extrem stark war. 64% Effective Field Goal Percentage. Wie hat dir Tyrese Halliburton heute gefallen?
Ich finde, die Bucks haben das eigentlich immer noch ganz gut gegen ihn gemacht. Der war ein bisschen aggressiver, aber ich fand jetzt nicht, dass er selbst immer Vorteile geholt hat. Ich finde, die Bucks Defense war teilweise echt schwierig kommuniziert und das konnte er dann auch immer ganz gut bestrafen. Also ich glaube, einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, da kam der auch auf jeden Fall so ohne Gegenwehr zum Rim, konnte das bestrafen, hat ein paar Dreier getroffen, aber ich fand es ehrlich gesagt nicht, dass Halliburton jetzt hier als auch in diesem Spiel so aussah wie eine gute offensive erste Scoring-Option. Ich finde, er hat das Playmaker gut gemacht, was auch ein entscheidender Faktor war, dass die Pacers wieder ein bisschen mehr in ihr Transition-Game gekommen haben. Da waren die Bucks nicht mehr ganz so fokussiert. Aber jetzt so, ich sag mal, als primärer Scorer haben die Bucks halt versuchen, ihn quasi ja schon hart zu verteidigen und zu attackieren. Deswegen ist es auch vielleicht immer das richtige Play, dass er rauspasst. Das konnten die Pacers diesmal bestrafen. Ja, aber ich habe mich auch am Anfang schon gesagt, ich finde, der Spieler, der den Bucks halt mehr wehtut, aktuell ist Siakam.
Ja, Pascal Siakam. Was hat er gemacht? Wieso hat es funktioniert?
ja, die Bucks verteidigen ja quasi mit Brook Lopez, und auch wenn Lopez echt ein guter Verteidiger ist und ja quasi den Rim gegen ihn gut wegnehmen kann, hat er erstens das Problem, dass er einfach immer ein bisschen Abstand von Siakam halten muss, weil er einfach viel mobiler und wendiger ist. Dadurch gibt er nun mal diesen Wurf ab, und das ist halt auch der Wurf aus der ja kurzen Mitteldistanz, wenn er in der hinter der Freiwurflinie ist, nee, vor der Freiwurflinie, dann ist er da einfach echt automatisch, und da kann Lopez halt wenig machen. Und dann haben die Pacers, finde ich, ihn auch ein bisschen besser eingesetzt, halt ja ein bisschen mehr aus der Bewegung raus auch immer wieder attackiert, und dass er quasi Lopez auch nicht so ganz stationär attackieren konnte, und hat halt auch seine Dreier getroffen. Das ist natürlich auch, weil er von Lopez verteidigt wird, jemand, der gerne mal offen gelassen wird, und das konnte er halt einfach sehr gut bestrafen. Und ja, es ist so ein bisschen so ein Mismatch-Problem gegen Lopez, wie gesagt, weil der ihn da nicht ganz so gut verteidigt bekommt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas ändern soll oder ob man einfach darauf hofft, dass er halt diese ganzen Würfe nicht mehr ganz so gut trifft. Also er kommt auch echt gelegentlich an den Rim, aber so am häufigsten ist halt trotzdem immer noch diese Würfe aus der Mitteldistanz, und da ist ja immer eine gewisse Varianz drin. Aktuell in den ersten zwei Spielen trifft er die echt gut und ja, hief damit die Pacers halt auf ein echt hohes Niveau offensiv.
Ja, in Spiel 1 hat er ja auch schon echt abgeliefert, hat er 36 Punkte gehabt und den Boxscore gefüllt. Heute wieder, da waren es 37, 11 und 6 und hat dafür 24 Shooting Possessions gebraucht. Also das ist hyper effizient, und auch wenn man sich seine Shot-Chart anschaut, also 6 von 6 direkt am Ring. Man kann jetzt sagen, okay, nur 6 Abschlüsse, aber dann halt alle getroffen. 5 von 10 aus der Floater-Range, also Non-Restricted Area in der Paint ist das bei NBA.com, und dann noch 2 von 3 bei den Non-Paint Twos, also das sind dann Mid-Ranger und längere Zweier, und dann hat er halt auch noch 3 von 4 Dreiern getroffen, und das ist halt das, was wirklich wehtut. Ich hatte das in der Preview sogar auch als Möglichkeit aufgeworfen, dass man Lopez auf Siakam stellen könnte, weil Lopez halt von Siakam vielleicht eher weghelfen kann als von Miles Turner. Turner hat das höhere Dreiervolumen, und dann ja kann Siakam halt auch nicht so gegen Bobby Portis fiesten, der natürlich ein schlechter Defender ist. Ein Tod muss man hier natürlich irgendwie sterben, solange Giannis nicht da ist, und Siakam ja wird das jetzt gerade natürlich auch noch ausnutzen, weil früher oder später wird Giannis ja wahrscheinlich zurückkehren in dieser Serie. Aber wie zufrieden bist du damit, mit dem Matchup von Lopez gegen Siakam? Denkst du auch, dass es irgendwie das kleinste Übel ist, oder würdest du jetzt mal, nachdem Siakam zwei Spiele so geliefert hat, da was anderes ausprobieren?
Ich glaube wahrscheinlich schon. Also ich finde weiterhin, die Bucks haben einfach ein unglaubliches Personalproblem. Also bis auf die Top 4, beziehungsweise aktuell die Top 3, wird er halt, gibt es nicht viele Spieler, die jetzt mit irgendwelchen anderen Contendern in der Playoff-Rotation spielen sollen. Und ich glaube nicht, dass das mit Portis oder ja Middleton besser aussieht. Crowder kann man, wird er auch ja gelegentlich gegengestellt, aber er ist offensiv wirklich gar nicht da. Deswegen ist das wahrscheinlich, ja, das einfachste Übel. Ich glaube auch, also wenn jetzt Giannis zurückkommt, wird er den wahrscheinlich verteidigen. Aber ich auch einfach das große Problem, jetzt auf die Team-Offense. Ich bin immer noch damit fein, dass Siakam viele Midranger nimmt. Ich glaube nicht, dass das dich jetzt so killt. Aber die Pacers haben halt jetzt auch viel Siakam dann quasi kreieren lassen, selbst auch so mit Inverted Pick-and-Rolls. Und wenn dann Lopez quasi diese Action verteidigen muss, wo er den Ball hat, dann ist da hinten halt wirklich gar keine Rim-Protection. Portis kann das nicht. Ja. Der Rest eigentlich auch nicht. Die sind auch alle viel zu klein, und da haben die Pacers auch gerade, glaube ich, so im dritten Viertel ein, zwei Mal mit so Inverted Pick-and-Roll-Sachen mit Lemhardt echt für die anderen Spieler dann. Also Lemhardt hat dann quasi den Screen für Siakam geschickt mit Lillard dann da. Ist er quasi rausgepoppt und konnte dann halt so ein bisschen aus dem Vorteil kreieren. Das war jetzt auch nie sondern schlecht verteidigt, aber du hast halt dahinter dann beim Drive einfach gar keine Hilfe. Und das ist halt so ein bisschen, ja, diese Downside, wenn du Lopez an Siakam einfach hast, dass wenn Siakam viel kreiert, dass dann halt einfach die Held dahinter nicht da ist. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es besser laufen sollte, wenn jetzt Lopez Turner verteidigt, weil dann würden die Pacers wahrscheinlich Lopez einfach im Drop attackieren mit viel Pick and Pops. Und ja, letztendlich musst du halt aktuell irgendein Tod sterben, und die Bucks entscheiden sich gerade dafür.
Ja, also ist ja auch irgendwie logisch, dass sie jetzt massive Probleme haben durch den Ausfall von Giannis. Ist ihr bester Spieler und mindestens der zweitwichtigste Defender nach Brook Lopez, und die Help Defense und Rim Protection ist natürlich noch viel wichtiger geworden, seitdem die Perimeter Defense so dünn geworden ist nach dem Trade von Jrue Holiday für Damian Lillard, und dass man halt auch einfach sonst keine Mittel mehr hatte, um die Perimeter Defense da noch irgendwie aufzuwerten. Ja, noch kurz zum Spielverlauf. Also die Bucks waren im ersten Viertel mal mit 8 Punkten vorne, dann ging es so munter hin und her. Im zweiten Viertel gab es einige Führungswechsel. Im dritten Viertel haben dann die Pacers die Führung nicht mehr hergegeben, aber da war es auch nochmal knapp. Zum Ende des dritten bzw. Beginn des vierten waren es dann 8 oder 9 Punkte. Und dann haben die Pacers aber einen Run hingelegt, diesem Graph hier auf NBA.com nachzuurteilen, bis sie dann auf einmal mit 23 Punkten vorne waren innerhalb von 5 Minuten oder sowas. Was ist da passiert?
Ja, eigentlich das, was ich eben schon angesprochen habe. Die Bucks waren eigentlich immer gut im Spiel. Das lag aber halt hauptsächlich an Middleton und Lillard. Und was auch so ein bisschen so ein Mittel halt war, dass diese Spieler halt halt viel Offball eingesetzt haben und dann quasi immer der Beverly den Ball gebracht hat. Und auch die Pacers waren halt am Anfang halt sehr aggressiv gegen Middleton und Lillard. Das konnten die, wie gesagt, noch ganz gut bestrafen, weil da wurden sie auch gerade, wenn andere Leute den Ball gebracht haben, dagegen sehr aggressiv. Da hatten die Bucks oft große Probleme, ein bisschen in ihre Sets zu kommen. Und wenn dann halt Lillard und Middleton den Ball bekommen haben, haben die da halt hart gesellt und dann haben halt die anderen Spieler wirklich gar keinen Play machen können. Und das Ding bei den Pacers ist wirklich, und jetzt auch kombiniert halt mit ein bisschen vom Personal der Bucks, wenn du halt offensiv schlechte Entscheidungen triffst und schlechte Würfe nimmst, kommen die Pacers halt sehr gut in Transition. Und die Bucks sind nicht das beste Transition-Team, dann gab es da immer wieder Cross-Matches, also dass er mal Lillard Siakam verteidigt hat oder so weiter. Und dann konnten die Pacers halt viele einfache Punkte machen, während ja die Bucks auf der anderen Seite das quasi nicht machen konnten. Die kam auch irgendwann mal kurz rein mit Middleton, aber auch hier war das Problem quasi, am Anfang konnten diese Stars das auch übernehmen und gegen Ende haben die es halt einfach nicht mehr geschafft und ja, vom Rest kam relativ wenig.
Ja, okay. Luca, hast du noch irgendwelche brennenden Fragen jetzt hinsichtlich des Games oder beim Blick auf die Stats oder von dem, was du vorhin gesehen hast oder für die restliche Serie?
Ja, ich habe jetzt vorhin, wir haben ja wirklich vorhin nur ein paar Minuten sehen können, deswegen möchte ich jetzt gar keine Takes raushauen zu dem Spiel. Ich fand, ihr habt das, oder Jonathan hat das gerade sehr schön beschrieben, das Spiel. Ich habe jetzt nicht wirklich noch offene Fragen. Ich frage mich so am meisten, ob die Teams adjusten werden im nächsten Spiel, was die Adjustments sein werden. Aber das werden wir sehen, was dann in Spiel 3 passieren wird.
Ja, Jonathan, siehst du denn noch Adjustments für Doc Rivers, solange Giannis fehlt? Gibt es da noch Möglichkeiten? Denkst du, dass die von Doc Rivers kommen könnten? Wie siehst du eigentlich Doc Rivers jetzt so? Wir haben auch nicht mehr gesprochen, seit Doc Rivers Coach wurde von den Bucks. Das würde mich jetzt noch interessieren.
Also ich fand es in der Regular Season ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt ehrlich gesagt jetzt sagen, dass ich jetzt nicht wirklich weiß, wo ich ihn kritisieren soll, weil er auch gerade die Defensive echt heute sehr, sehr viel probiert hat. Da war auch eine Zone zwischenzeitlich dabei, die da echt gut funktioniert hat. Da wurde mal gehatcht mit Portis und so weiter. Ich würde mal, also ich weiß jetzt, Personal ist schwierig, aber ich denke mir trotzdem die ganze Zeit, dass vielleicht ein bisschen mehr Switchen teilweise helfen könnte. Also vielleicht mal zumindest versuchen, Portis gegen Halliburton zu stellen. Der Rest war halt einfach wirklich, dass du halt relativ, ja, diese einfachen Sachen wieder machst und wirklich, die Bucks haben einfach einen unglaublichen kleinen Margin of Error und wenn du halt so in der Defense nicht zurückkommst, dann auch, ich glaube, bei TJ McConnell ist heute wieder ein bisschen mehr ein paar Mal zum Ring gekommen, was echt irgendwie so, ja, einfach schlechte Kommunikation war und da müssen die Bucks quasi defensiv hinkommen und offensiv, ja, es ist schwierig, ich würd vielleicht ein bisschen mehr wieder versuchen, mit Middleton und Lillard on-ball zu machen, das hat man, ich verstehe, warum die das quasi Offball machen, das hat am Anfang auch gut funktioniert, aber wenn das halt dadurch resultiert, dass du erst so mit 5 oder 16, 15, 14 Sekunden in deine Offense kommst, ist das halt auch offensiv nicht vorteilhaft und dann einfach ein bisschen mehr Spieler vielleicht auch spielen, die auch offensiven Wert haben. Ich weiß, AJ Green ist noch sehr, sehr jung, aber der hat mir heute eigentlich ganz gut gefallen, auch defensiv und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt sofort Crowder oder so benchen kann, aber das sah halt offensiv echt schwierig aus und es ist halt echt schwierig, glaube ich, dieses Team aktuell zu coachen.
Ja, I wouldn't wish this on anybody, hat Doc Rivers, ja, glaube ich, gesagt nach seinem Amtsantritt. Er hat natürlich jetzt noch schwerer, weil, ja?
Nee, eine Sache habe ich auch noch, jetzt nochmal zu Doc Rivers, also er versucht wirklich viel, also es war, also jetzt auch personell nochmal bei der Rotation, Beastie hat ja schon im ersten Spiel erst schlecht gespielt, der kam dann heute auch rein in der ersten Halbzeit, ich weiß wirklich nicht, wie viele Minuten der gespielt hat, aber das sah auch wieder halt typisch Beastie sehr schlecht aus, das ist halt wieder so ein Shooter, dass wenn er jetzt nicht offene Würfe bekommt und er so ein bisschen Plays machen will, absolut katastrophal aussieht. Er hat auch irgendwie so ein 3 gegen 1 Fastbreak selbst verkackt und da hat Rivers auch relativ schnell gesagt, nee, brauche ich heute nicht mehr und hat dann quasi diese Minuten 1-1 mit den von Green ersetzt. Auch das fand ich zum Beispiel gut und ich bin mal gespannt, ob da halt, wahrscheinlich braucht man sie, bis sie alles zurückkommt, irgendwie defensiv, aber ob da halt jetzt gerade ein Blick auf Crowder vielleicht auch nochmal solche unangenehmen Entscheidungen getroffen werden.
Ja, Crowder auf dem Feld minus 21 in nicht mal 15 Minuten, das sieht übel aus. AJ Green in 15 Minuten plus 7, Team High. Hey. Was ich gerade nur sagen wollte, jetzt ohne Giannis ist natürlich auch extrem schwer, eine undankbare Aufgabe. So, Luca und ich haben ja auch die Pacers favorisiert in dieser Serie aus all diesen Gründen. Jetzt im ersten Spiel war das alles sehr enttäuschend. Jetzt im zweiten Spiel hat Rick Carlisle ja offensichtlich Adjustments gemacht, das Team besser eingestellt und auch die Rotation verkürzt. Also das war jetzt eine 8er Playoff-Rotation, nur noch Obi Toppin, Ben Shepherd und TJ McConnell von der Bank. Chris Walker und Kendall Brown haben noch ein bisschen Garbage Time gesehen. Ich glaube, dem Spiel 1 noch gar nicht gezockt gehabt, deswegen hat jetzt jeder mal gespielt, hier außer James Johnson, aber ich glaube, der ist sowieso nur noch Veteran im Locker-Room. Du hast gerade kurz angesprochen, du würdest Bobby Portis auf Tyrese Halliburton stellen, standardmäßig, damit man dann einfach switchen kann.
Die Bucks haben das so verteidigt, quasi, dass sie mit Portis relativ viel gehatcht haben wieder. Kam halt ja relativ viel gute Plays für die Pacers raus, gerade weil du dann halt so ein Pass in die Mitte gespielt wurde und dann hast du halt da den Floor vor dir. Und auch Miles Turner, wollte ich jetzt nochmal erwähnen, fand ich im ersten Spiel nicht gut. Der hat heute gerade auch so aus dem Short Roll in diesen Situationen echt gute Entscheidungen getroffen. Und ich weiß, also ich würde das halt, Halliburton ist halt wahrscheinlich so gut, dass du ihm einfach eine Coverage geben kannst. Ich würde das halt ein bisschen abmixen und ich stelle mir eigentlich so gerade gegen Halliburton, wenn du jetzt nur gute Verteidiger hättest, also die 21er Bucks vielleicht, dass du das halt dann relativ viel switcht und er dann halt ein bisschen versucht, ja, auf the dribble, oder versucht ihn ein bisschen zum Scorer zu machen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren könnte. Ich würde zumindest mal ausprobieren mit Portis, weil es irgendwie nicht, weil ich glaube, dass Portis da Halliburton 1v1 stoppen kann, aber der Rest da mit Portis auf dem Feld halt auch echt schlecht aus defensiv und ja, irgendwie musst du ihn halt spielen, weil weiter Alternativen hat man jetzt nicht wirklich.
Ja, ja, ist interessant. Also Halliburton ja heute nur mit einem 2-Point-Field-Goal und nur 3 Versuche und den einen Drive, den habe ich zufällig auch gerade gesehen gehabt. Dann 3 von 7 von Downtown, wenn Portis ihm da auf den Füßen steht, dann ja, kann er vielleicht ein bisschen den Dreier wegnehmen oder erschweren und dann muss er ihn halt schlagen auf den Dribble und zeigen, dass er auch mehr als einmal in einem Spiel von da finishen kann. Finde ich interessant. Die größere Frage ist aber wahrscheinlich, wann und wie kehrt Giannis Antetokounmpo zurück? Was ist da dein Gefühl? Wissen können wir es natürlich nicht.
Ich hätte die Bucks heute gewonnen, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass der Spiel 3 noch aussetzt. Ich glaube, wir sehen ihn auf jeden Fall jetzt nochmal in Indiana. Ich weiß jetzt nicht, ob zu Spiel 3 oder Spiel 4, weil eigentlich hat man fast nur Gutes gehört, also was die Recovery angeht. Das heißt, ich habe nicht so angehört, als ob es jetzt irgendwas längerfristiges wird. Aber man hat sich vielleicht jetzt dadurch, dass man das gesplittet hat, noch ein Spiel gekauft. Und wie gesagt, ich fand das auch heute bis zu dem Run im 4. Viertel, wo man das so ein bisschen selbst verschuldet hat, waren die Pacers jetzt nicht so eindeutig hier das bessere Team. Deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass man jetzt quasi nicht Giannis zurückrushen wird für Spiel 3, wenn er nicht fertig ist. Ich glaube aber trotzdem, dass er jetzt irgendwann in den nächsten 2 Spielen zurückkommt.
Ja, also ich habe vorhin im Livestream genau das gleiche gesagt wie du. Hätten sie heute noch gewonnen, dann hätte sich mit einer 2-0-Führung das natürlich noch erlauben können, zumindest mal Spiel 3 auszusetzen. Ich meine, who knows, vielleicht hätten die Bucks es auch noch gewonnen. 3-0, dann hätte vielleicht eine Serie gar nicht mehr spielen müssen oder ganz am Ende noch. Aber jetzt ist halt 1-1 und eins von beiden Spielen in Indiana muss man eigentlich auf jeden Fall holen, sonst ist Feierabend. Und ich denke auch, wenn er spielen kann, dann wird er es tun, wobei mir persönlich nicht wohl dabei wäre, wenn jemand eher zu früh von einer Muskelverletzung zurückkehrt, weil dann geht es eher schnell, dass man sich das wieder neu verletzt. Devin Booker hat den Fehler auch schon mal gemacht, ist fürs Christmas Game zurückgekommen, mit einer Oberschenkelverletzung allerdings und hat die dann direkt neu verletzt und dann ist er länger ausgefallen als vorher und solche Späße. Das wollen wir bei Giannis natürlich nicht sehen. Was war denn dein Tipp vor der Serie?
Ich habe auch Pacers, glaube ich, in 6 oder 7 gesagt.
Oh, echt?
Ich fühle mich aktuell sogar ein bisschen besser, weil ich eigentlich gedacht habe, dass jetzt die Bucks ohne Giannis gar keine Chance hätten gegen die und ich hätte halt irgendwie damit gerechnet, dass die Pacers so die ersten 2 Spiele gewinnen, relativ locker und dann irgendwann Giannis zurückkommt und die halt Bucks auch irgendwie 1-2 hinbekommen werden. Wie gesagt, ich finde die Bucks, also die Pacers waren halt schon besser, aber ich bin trotzdem, die Bucks sind da noch auf dem Niveau, sind da nicht chancenlos und ich glaube auch, wenn sie da so, auch gerade so viele einfache Sachen wie in Transition zurückkommen, offensiv ein bisschen mehr Flow spielen, wenn sie diese Sachen einfach machen, Steffen sich auch wieder ein bisschen mehr konzentrieren, was so Kommunikation angeht, dann glaube ich schon, dass sie auch ohne Giannis immer zumindest mal eine sehr gute Chance haben, die Spiele zu gewinnen. Und deswegen, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass Giannis dann irgendwie ab Spiel 3, 4 zurückkommt und der dann halt auch, wie gesagt, echt viele Probleme der Bucks löst, die sie aktuell haben, was ja so Secondary Rim Protection ist, auch ein gutes Matchup gegen Siakam und offensiv jemand, der ja quasi von Middleton und Lillard auch profitieren kann und mit denen zusammenspielen kann. Wenn der das alles hinbekommt und irgendwann bald zurückkommt, dann bin ich mittlerweile eigentlich recht optimistisch und würde den Tipp sogar fast in Bucks in 6 oder 7 umändern.
Okay. Ja, ich bleib mal bei meinem Bucks in 6 Tipp. Bis auf weiteres, nach Spiel 1 hatte ich da ein bisschen Angst. Auf der anderen Seite war halt auch klar, dass es da noch relativ viel Low-Hanging Fruit gibt und dass Rick Carlisle ein Championship-Coach ist und oft genug in den Playoffs war, um zu wissen, wie man da Adjustments macht und deswegen beruhigt mich da das Ergebnis von heute Nacht. Du hast Miles Turner gerade noch angesprochen, der hat heute 22, 7 und 6 aufgelegt und auch seine Würfe gut getroffen. Im letzten Spiel hat er mir ziemlich viel rumgechuckt und da auch überhaupt nicht gut getroffen. Andrew Nembhard war, als ich heute ein paar Possessions gesehen habe, auch sehr, sehr aggressiv. 20 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists. Für ihn super effizient, 8 von 11 aus dem Feld. Aaron Nesmith, okay, 11 Punkte aus 10 Shooting Possessions, 3 von 8 von Downtown. Aber 7 Assists, zweitmeisten nach Halliburton, der 12 und 12 aufgelegt hat. Hast du jetzt noch irgendwas zum Game oder zur Serie?
Also ich hoffe einfach, dass Giannis bald zurückkommt.
Ja,
ich glaube, die Serie, die ist natürlich jetzt nicht so auf so hohem Niveau, aber ich glaube, die ist trotzdem unglaublich interessant. Wurde auch heute das erste Mal wieder ein bisschen chippy. Also die Team haben sich echt in der Regular Season echt nicht gemocht und das hat man heute das erste Mal gesehen. Ich glaube, danach gab es auch in der Pressekonferenz, habe ich irgendwie heute noch gelesen, ein paar Worte von Halliburton, der irgendwie meinte, dass die Crowd in Milwaukee so lame wäre und jetzt in Indiana das richtig abgehen würde. Und Portis hat sich irgendwie darüber abgefuckt, dass die Pacers ja ein bisschen wie Luca, wie Suns damals halt, ja, dass sie ein Frontrunner wären, dass sie halt im Spiel 1 alle leise gewesen wären und jetzt ganz schön viel Trash getalkt hätten. Also es ist echt, glaube ich, eine kompetitive Serie, vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, aber ich glaube, die wird auch lang gehen und ich kann mir gerade in den späteren Spielen vorstellen, dass es echt noch sehr, sehr cool wird. Und ja, als neutraler Zuschauer würde ich mich da, glaube ich, echt drauf freuen.
Ja, also das ist schön zu hören, weil Spiel 1 hat halt eher so Regular Season Vibes und nicht mehr die Regular Season Vibes der Pacers Bucks Games, die ja halt schon meistens ziemlich heiß waren. Da war ich schon enttäuscht und cool auf jeden Fall, dass wir jetzt eine Serie zu haben scheinen. Aber Spiel 1 war halt auch nie knapp. Also Dame hatte ja quasi in der ersten Halbzeit durchgehend genauso viele Punkte wie die Pacers als Team und in der zweiten Halbzeit ist ja auch nie wieder wirklich spannend geworden.
Ich hoffe, kurz das letzte, weil ich fühle mich halt ein bisschen schlechter nochmal, auch nochmal Dame zu shoutouten, der heute echt wieder quasi fast genau das gleiche gemacht hat. Unglaublich dieses Shotmaking gemixt mit echt guten Drives. Das war halt wieder echt, ja, den Dame, den wir kennen bis jetzt in den Playoffs und das stimmt einem natürlich trotzdem dann doch ein bisschen optimistischer, wenn Dame halt wirklich auf diesem krassen Niveau ist, was wir eigentlich alle schon vor der Saison erwartet hatten.
Ja, das ist geil. Das ist auf jeden Fall eine positive Überraschung, weil in der Regular Season war es ja schon eine kleine Enttäuschung, auch nach unserer Preview, die wir ja zu dritt aufgenommen haben und völlig hyped waren alle nach dem Trade im Oktober. Okay, dann kommen wir doch jetzt zu Mavs Clippers. Das Spiel hast du dann auch noch zu Ende geschaut, was auch bei uns bei Playback TV am Start ein bisschen im Chat. Jetzt hat Luca gerade noch mal ein bisschen geistige Pause gehabt, nachdem wir gerade 5 Stunden am Stück kommentiert hatten. Deswegen darfst du jetzt mal loslegen. Wie hat dir das Spiel heute gefallen und was war für dich entscheidend dafür, dass die Mavs hier heute die Serie ausgleichen konnten?
Ja, mir hat das Spiel gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir dieser Playoff-Basketball sehr gut gefällt, wo die Teams dann auch hin und wieder gerade im Halbfeld auf Orlando Magic-Niveau agieren in der Offense. Einfach cool. Die Raps haben zwar eine wilde Linie, aber wie gesagt, das macht einfach Spaß, das ist nice. Es war ein knappes Spiel, das macht dann immer noch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn es bis zum Schluss dann noch wirklich knapp und spannend ist. Was war der entscheidende Faktor? Ich habe mich hier viele Sachen aufgeschrieben. Ich fand, das war ein super interessantes Spiel. Hat sich auch während dem Spiel viel getan. Am Ende, wenn ich mich auf eine Sache festlegen muss, dann würde ich einfach sagen, dass Luka Doncic ein Top-2-Playoff-Spieler ist. Das hat er gezeigt. Krasses Shotmaking. Am Ende hat er ganz wichtige Dreier getroffen. Dazu haben dann noch Rollenspieler der Mavs geliefert, allen voran PJ Washington hat dann hinten raus im vierten Viertel wichtige Würfe getroffen, hatte einen wichtigen Drive, auch Maxi Kleber mit einem wichtigen Dreier am Ende und guter Defense insgesamt in diesem Spiel. Ja, und die Clippers, die haben es halt dann nicht geschafft, gerade dann im letzten Viertel genug Offense zu kreieren, haben extrem schwache Quoten gehabt aus dem Feld. Das war jetzt nicht einfach nur irgendwie Pech, auch hier Credit für die Mavs, die haben gut verteidigt, haben viele Sachen richtig gemacht in der Defense und ja, am Ende, wie gesagt, das Shotmaking von Luka Doncic plus die gute Defense plus Rollenspieler haben dann auch die Würfe getroffen. Das waren so die Hauptgründe für mich, warum sich dann die Mavs durchgesetzt haben und ja, wir können gerne noch ein bisschen tiefer reingehen jetzt natürlich. Ich bin heiß, ich habe mir wirklich einige Sachen aufgeschrieben. Was war denn für dich der Hauptgrund, Jonathan, warum die Mavs gewonnen haben?
Ja, du musst jetzt wieder wie in der Bugs-Preview immer dazu sagen, welcher Jonathan, sonst endet das hier alles in Chaos. Ich wollte auf jeden Fall noch erwähnen, dass wir hier eine positive Injury-Entwicklung haben, nachdem Embiid ja auch schon relativ überraschend in Spiel 2 mitspielen konnte und auf jeden Fall einen großen Einfluss hatte aufs Game und positiven Impact für die Sixers auch hatte. War hier Kawhi Leonard heute am Start, den man auch als Top-2-Playoff-Performer sehen könnte, wenn er bei 100% wäre, das war er heute offensichtlich noch nicht. Hat aber direkt 35 Minuten gespielt, also Minutes Restriction scheint es nicht zu geben. Ich fand auch, dass sein Knie relativ stabil gewirkt hat, also jetzt nicht, dass er das besonders schont. hat einmal im Fastbreak gedunkt nach einem Steal, hat er auch direkt 4 Steals, also auf jeden Fall defensiven Impact, viele Deflections, gute Rotations und hat auch Doncic teilweise als primäres Matchup verteidigt und damit hätte ich jetzt halt echt nicht gerechnet. Der Typ kommt zurück, nachdem er 3 Wochen oder so jetzt draußen war. Vorgestern hieß es noch, der ist noch nicht mal im Kontakttraining, also wirft er irgendwie quasi nur vor sich hin. Der hat jetzt maximal ein Training gehabt und da wahrscheinlich auch nicht 100% mitgemacht und jetzt hier direkt in eine Playoff-Partie rein, 35 Minuten gezockt. Also dafür war das schon wirklich stark. 15 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists. Neben den schon erwähnten 4 Steals im Block auch noch für Kawhi. Kein Turnover, nur ein Foul. Also auch relativ wenig Fehler. Man hat gesehen, dass bei seinem Jumpshot noch der Lift fehlt. Also er hatte eh schon eine relativ flache Wurfkurve für einen NBA-Profi und die waren halt alle zu kurz irgendwie. Vor allem die Dreier 0 von 5. Und du hast gerade schon die Crunch-Time angesprochen und dass da die Mehrzeit geliefert haben. Doncic, wichtiger Dreierkleber und so. Washington hat einen wichtigen Eckendreier getroffen im vierten Viertel und einmal auch am Korb gefinisht, nachdem er davor ein bisschen unglücklich offensiv gewesen war in dem Game. Am Ende eben doch überzeugend. Und Kawhi hat halt auch einen Fehler gemacht, finde ich, in der Crunch-Time. Er war 0 von 4 von Downtown und hat relativ unnötig einen Dreier gechuckt über die Defense. Und ja, wenn die Clippers in der Possession gescored hätten, dann hätte das nochmal richtig spannend werden können. Das hat es für mich so ein bisschen vorentschieden. Leider aber für die Serie auf jeden Fall cool, dass Kawhi Leonard zurück ist. Sieht es natürlich komisch aus, dass er zurückkehrt und dann die Clippers verlieren, nachdem sie Game One relativ überraschend gewonnen hatten. Da waren die Mavs nämlich dann irgendwie auf einmal der Favorit, konnten es nicht bestätigen, Blowout, Niederlage komplett in die Fresse bekommen. Und heute jetzt hier hatten wir ein spannendes Spielchen mit dem besseren Ende für die Dallas Mavericks, aber es hat echt mega viel Spaß gemacht. Also super spannend, wie gesagt, nicht immer der allerschönste Basketball. Es kann schon rough sein, manchmal in den Playoffs und vor allem haben die Clippers ihre Dreier in dem Spiel brutal gebrickt. Die Mavs hatten dafür ein bisschen viele Turnovers. Und ja, entscheidend war einfach, dass die Clippers am Ende nicht mehr gut executed haben. Also offensiv einfach ja nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich habe Kawhis Wurf gerade schon angesprochen. Dann brauchen sie eigentlich einen Dreier und Kawhi nimmt halt den Quack 2, ja, also Layup. Wurde erst noch dabei von Kyrie gefoult, also es wurde als Foul gepfiffen. Sah für mich eigentlich auch so aus. Dann im Replay hat man wohl gesehen, dass Kyrie aber eigentlich am Ball war. Und dann wurde das Foul weggenommen durch eine Challenge von Kidd, die im Nachhinein natürlich sehr gut war, weil sonst hätte Kawhi noch einen Bonusfreiwurf bekommen. Das hätte es auch nochmal spannend machen können. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Und auch Paul George in der Crunch-Time mit einem relativ dummen Reaching-Foul, obwohl die Clippers da noch nicht hätten foulen müssen, hätten nochmal sauber verteidigen können, Stop holen, vorne vielleicht einen Dreier treffen. Also bei so knappen Spielen kann man das jetzt natürlich in irgendwelchen Kleinigkeiten auch festmachen. Und die restlichen Clippers, also abgesehen von Kawhi und auch Paul George, der ja auch kein Sahnespiel hatte jetzt in Game One, die anderen, die waren halt teilweise einfach nicht so gut. Also James Harden war halt nicht Game One Harden, hat nur 2 von 10 von Downtown. Ivica Zubac hat nicht, was hatte der, 20 und 15 in Game One, hat quasi dominiert, sondern hatte früh 2 Fouls. Die zweite Halbzeit hatte dann komplett durchgespielt fast, weil Plumlee als Backup-Big irgendwie unspielbar ist. Tyronn Lue will Daniel Theis anscheinend nicht einsetzen und hat dann lieber noch mal ein paar Minuten Small gespielt. Und ja, Zubac heute auch total unglücklich. Bei den Abschlüssen hat sich verstopft und viele Layups daneben gelegt, die jetzt nicht besonders contested waren. Also wenn er da 1-2 reinmacht, dann kann es natürlich auch schon anders laufen. Terrence Mann hat heute weniger gespielt, weil er halt auch offensiv Probleme ist, von der Mavs Defense ignoriert werden kann. Norman Powell hat heute mehr Minuten bekommen als Terrence Mann. Amir Coffey ist wieder auf 12 Minuten runtergecrashed, nachdem er der Ersatzstarter für Kawhi Leonard gewesen war, einen guten Job in Game One gemacht hatte. Heute jetzt ja quasi Non-Faktor und Norman Powell hat in den 26 Minuten halt 2 von 10 aus dem Feld geballert. Auch im vierten Viertel einiges liegen lassen. In einem Angriff hat er 2 Tipps direkt am Ring nicht verwandeln können. Also Tip-Ins, einen offenen Corner 3 nicht getroffen und so. Das hat sich dann einfach so ein bisschen summiert und alles mit dazu beigetragen, dass die Clippers unterm Strich einfach eine sehr ineffiziente Offense hatten. 101er Offensivrating ist von allen sechs Teams, die heute gespielt haben, der zweitschlechteste Wert und das halt in erster Linie, weil sie aus dem Feld so brutal schlecht getroffen haben. 41,4% Effective Field Goal Percentage ist das zweite Percentile. Die anderen drei der Four Factors, die waren alle okay. Also sie haben nicht besonders viele Turnovers gemacht. Solide am offensiven Brett gereboundet und auch genug Freiwürfe gezogen. Also ich würde sagen, die Clippers haben heute einfach in Anführungsstrichen einfach zu schlecht aus dem Feld getroffen. Jonathan, du konntest nicht das ganze Spiel sehen, aber von dem, was du gesehen hast, was ist denn bei dir da noch hängen geblieben oder aufgefallen?
Ja, ich fand, also gerade im Vergleich zu Pacers Bucks ist das einfach ein sehr, sehr hohes defensives Niveau vor allem. Ja, hat echt Spaß gemacht anzusehen. Ich habe es ja auch geschrieben, ich finde gerade, dass da so bei den Clippers mit Kawhi rumläuft, aber auch PG. Ich fand, Westbrook hat ja auch ein paar gute Plays gemacht. Es ist einfach unglaublich gute Offball-Defense. Das hat mega Spaß gemacht, das anzuschauen. Also ich weiß jetzt nicht, wo ihr jetzt tiefer reingehen wollt, aber es war echt ein sehr, sehr cooles Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, du, wir sind da ganz offen. Also wenn du irgendwo noch direkt tiefer reingehen möchtest, dann feel free.
Ja, also ich würde erstmal Props aussprechen an Doncic. Ich finde, er hat das defensiv gerade heute sehr, sehr gut gemacht. Die Clippers haben ihn immer wieder gehandelt und natürlich wurde da auch hinterher mal rotiert, dass das jetzt nicht ganz so einfach war und jetzt sich komplett one-on-one verteidigt hat. Aber die Clippers haben halt offensiv gleich ein bisschen drauf gezählt, dass sie gegen Doncic da die Vorteile kreieren können. Das hat er heute echt sehr, sehr gut verteidigt, was keine Blowbys kassiert. Und ich habe es ja, glaube ich, schon zur Halbzeit geschrieben. Ich finde, daraus ist zwar die Clippers Offense halt irgendwie heute sehr, sehr statisch. Ich finde, die Mavs konnten halt immer auch dahinter rotieren und so weiter, ohne jetzt, dass die da irgendwie groß was abgegeben haben. Und mir hat da so ein bisschen gerade offensiv bei den Clippers der Flow gefehlt, dass sie ein bisschen mehr Pace spielen. Die Mavericks dann schnellere Entscheidungen treffen müssen und dann halt auch so, ja, quasi in der Rotation Fehler machen. Weil dadurch, dass du quasi gegen Doncic jetzt nicht so oft das, gerade also jetzt gegen Ende nicht so oft bestrafen konntest, war es halt sehr, sehr viele taffe Shots. Und ich glaube, wenn du damit ein bisschen mehr Pace spielst und wie gesagt, die Mavs halt dahinter jetzt nicht so einfach rotieren können, sondern dann auch die ganzen Offballspieler schnellere Entscheidungen treffen müssen, dass das helfen würde. Es ist natürlich dann auch unvorteilhaft, wenn die Clippers dann teilweise mit nicht so ganz so guten Shootern spielen. Ich glaube, Luca hat es ja auch schon im Stream angesprochen, dass da halt Kleber Ash so ein bisschen Free Safety gespielt hat und ja, Westbrook so ein bisschen das Hard Treatment da bekommen hat und ja erstmal werfen sollte. Und da hat es LA einfach nicht, glaube ich, hinbekommen, für ihre Stars irgendwie effiziente Looks zu kreieren.
Ja, Luca, du kannst da gerne einhaken. Das war ja auch einer der großen Punkte von dir heute im Livestream.
Mit Kleber jetzt, meinst du?
Ja, oder halt den defensiven Schemes von mir aus auch gerne auf beiden Seiten.
Ja, genau. Also ich fand das schon sehr interessant, weil da so viel passiert ist auf beiden Seiten. Bei den Mavs lief da wirklich vieles richtig in der Defense. Also es war jetzt nämlich nicht nur, die Clippers haben nicht gut getroffen, sondern die Mavs haben auch dafür gesorgt, dass die Clippers nicht so gut getroffen haben. Natürlich, wenn du so schlecht wirfst, dann hast du auch so ein bisschen Pech. Aber grundsätzlich vom Prozess her in der Defense hat mir das richtig gut gefallen, wie die Mavs verteidigt haben. In Spiel 1 hat es halt unter anderem nicht funktioniert, weil die Würfe da eben sehr gut gefallen sind, auch von den Rollenspielern. Heute hat man wieder dafür gesorgt, dass man auch von den richtigen Spielern weghilft, dass man von Terrence Mann oft weghilft, dass man, wenn James Harden zum Korb zieht, da schön immer stuntet, auch aus der Strongside-Ecke, dass man in den Gap steht, Nail-Help war oft da und Harden hat sich schwer getan, weil dann die Rotation noch einfach gut waren hinten in der Backline. Kleber hatte ein paar gute Contests, Derek Lively hat ein paar Plays gemacht, Derek Jones Jr. fand ich On-Ball und Off-Ball positiv, hatte da auch seinen Impact auf jeden Fall. Mhm. Und dann auch Luka Doncic hat einfach danach Switches teilweise wirklich gut dagegen gehalten, manchmal gegen schwächere Spieler wie Terrence Mann, aber auch gegen James Harden, finde ich, hat er hin und wieder ja einfach gut seinen Mann gestanden in der Defense. Kyrie Irving ist mir sehr positiv aufgefallen in der Defense, hat, finde ich, super gearbeitet gegen Mismatches, gegen vermeintliche Mismatches, gegen Kawhi, PG im Post, hat da schön um die Position gekämpft, hatte, glaube ich, 3 Steals in dem Spiel, da hat er einfach oft gute Instinkte bewiesen, zum richtigen Zeitpunkt sich dafür entschieden, auf den Steal zu gehen, das war auf jeden Fall auch gut. Und dann hinten raus im Spiel haben wir auch viel Switching dann gesehen von Dallas, aber nicht einfach nur switchen, sondern sie haben dann auch oft so Switch und Double gespielt oder Switch und dann Luca wieder per Scram-Switch rausgeswitcht aus diesem Matchup, damit dann wieder ein besserer Verteidiger bei James Harden war und Harden konnte das dann einfach nicht wirklich bestrafen und deswegen, ja, finde ich, waren die Mavs heute defensiv auch wirklich überzeugend und das, was Jonathan Hammacher gerade noch angesprochen hat mit Maxi Kleber, was ich im Stream dann ziemlich cool fand, dass Maxi Kleber ja einfach in der Zone stand und ja, es war einfach klar, wenn jetzt ein Drive kommt, dann wird er einfach in Position sein, um zu helfen. Das hat es den Clippers einfach sehr schwer gemacht, weil die Mavs dann auch einfach Spieler hatten, von denen sie weghelfen konnten in der Clutch. Westbrook war auf dem Feld, Zubac war dann noch immer in Ringnähe, deswegen war es einfach relativ eng und ja, Maxi hatte dadurch dann einfach auch wirklich guten Impact in der Defense. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass es bemerkenswert ist, dass die Clippers überhaupt in dieser Partie waren, bei diesen unfassbar schlechten Quoten. Und Ty Lue hat wieder viele verschiedene Coverages gezeigt, schon direkt zu Beginn der Partie. Wir haben dann erstmal Zubats häufig einen Drop gesehen gegen Luka Doncic. Kyrie Irving wurde wie in Spiel 1 eher aggressiv verteidigt im Pick and Roll, hat oft zwei Leute am Ball gezogen. Es war viel am Level vom Screen, auch ein bisschen Hedge Defense, finde ich auch grundsätzlich den richtigen Gedanken, dass man guckt, dass Kyrie Irving eben nicht heiß läuft, dass du ihn versuchst, in Anführungszeichen, zu stoppen. Ist dann blöd gelaufen für die Clippers, dass Zubats zwei frühe Fouls bekommen hat. War aber auch wichtig, dass Luka ihn attackiert hat. Per Drives hat mir so ein bisschen gefehlt in Spiel 1. Da hat er viele Abschlüsse aus der kurzen Mitteldistanz genommen. Heute dann per Drive attackiert, zwei Fouls für Zubats. Plumlee war einfach in der Offense, unten der Defense, richtig mies. Drop konntest du vergessen mit ihm. Irgendwann haben sie dann alles geswitcht mit Plumlee, hat auch nicht funktioniert. Und ja, deswegen ist es wirklich für Dallas kein unwichtiger Faktor, dass man da immer den Korb auch regelmäßig attackiert und versucht, Zubats Fouls anzuhängen, weil er ist einfach so viel besser als Miles Plumlee. Und wenn Zubats sitzt, dann ist es einfach auch ein anderes Team, und in der Offense fehlt er dann als Pick-and-Roll-Partner für James Harden. Ty Lue hat dann vor allem in Halbzeit 2 auch angefangen, die Coverages dann nochmal zu verändern. Er hat dann gegen Luka Doncic nicht mehr so viel Drop gespielt, also sehr, sehr selten eigentlich, und hat dann gegen Luka viel am Level verteidigt. Wir haben dann auch immer wieder mal Blitzes gesehen gegen Doncic. Wir haben auch ein bisschen geswitcht. In Halbzeit 2 hat dazu geführt, dass dann wieder die Rollenspieler die Plays machen mussten. Es sah dann ja auch aus im dritten Viertel, oder sah danach aus, dass die Rollenspieler eben nicht diese Plays machen können, haben viele Würfe daneben geworfen. Turnover war ein großes Problem für Dallas, und hinten raus hat's dann gereicht, weil eben PJ Washington und Kleber dann auch ein paar Dreier reingemacht haben. PJ Washington auf jeden Fall der beste Rollenspieler gewesen heute in der Offense. Warum musste man dann überhaupt viel trappen, viel switchen gegen Luka? Weil er einfach gekocht hat in Halbzeit 1 schon gegen die Drop Defense, und deswegen mussten die Clippers da eben was verändern. Ich fand aber auch, dass PG und Kawhi einfach extrem positiv aufgefallen sind als Teamverteidiger, gerade als dann aggressiver gegen Luka verteidigt wurde und gegen Kyrie Drop gespielt wurde, weil bei den Pick-and-Rolls von Luka, wenn du halt zwei Leute zum Ball schickst, dann musst du hinten rotieren, dann musst du den Rollman aufnehmen, und PG und Kawhi als Tagger, das ist halt schon ziemlich Elite. Auch die haben für den einen oder anderen Turnover gesorgt dann auf Seiten der Mavs. Aber ja, am Ende, wir haben es besprochen, Shotmaking von Luka Doncic vor allem, Timely Freeze von PJ Washington, Maxi Kleber, gute Defense, schwache Offense der Clippers, und am Ende gewinnen die Mavs hier verdient Spiel 2.
Ja, ja, und Westbrook hat auch einmal noch, ist er scheinbar aus dem Scheme ausgebrochen, weil das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, bei den Patzern der Clippers in der Crunch-Time oder in den Schlussminuten. Die Mavs haben dann mit Doncic immer Harden im Post-Up attackiert, oder also in der Midrange, und Doncic ist dann ins Post-Up gegangen, und da haben die Clippers eigentlich keine Hilfe geschickt, weil Harden, wenn er was kann in der Defense, dann ist es halt in erster Linie so ein bisschen im Post dagegen zu halten, und Doncic hat dann halt trotzdem die Fadeaways da genommen, und ja, mit denen lebst und stirbst du dann halt so ein bisschen, und dann hat aber einmal Westbrook one pass away von Kyrie freaking Irving weggeholfen, aus irgendeinem Grund. Ich glaube nicht, dass das Tyronn Lue's Anweisung gewesen war, und dann hat Harry halt den Dreier reingenagelt, der halt heute auch offensiv stark war. Der hatte einen schwachen Start, wie auch schon im letzten Game. Also am Anfang hat Doncic wirklich die Mavs mehr oder weniger offensiv alleine getragen, und irgendwann ist ihm dann Irving noch zur Hilfe geeilt. Am Ende 23 Punkte aus 20 Shooting Possessions, 4 von 8 von Downtown, starke Defense, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich das ganze Spiel über schon. Das ist auch nichts, was man von Kyrie Irving jetzt in jedem Spiel unbedingt sieht, aber er scheint hier wirklich Bock zu haben auf Defense und unbedingt gewinnen zu wollen in diesen Playoffs. Und das ist halt auch cool, Irving mal wieder in den Playoffs zu sehen, und das halt stark ist in Game 1. War er ja dann auch irgendwann gut, hat im dritten Viertel allein 20 Punkte gemacht und ja, damit halt noch so ein bisschen das Spiel zumindest auf individueller Ebene gerettet, und heute hat dann natürlich auch der Teamerfolg noch dazu gepasst. Und Doncic, ja, so Top-Playoff-Spieler, wo man ihn jetzt genau sieht. Das werden wir noch sehen, aber 32 Punkte für ihn, 9 Assists, 3 Turnovers, das ist auch okay bei der Usage, und 5 von 14 von Downtown. Und natürlich Würfe dabei, die kann kein Mensch verteidigen, seine Stepbacks oder Dreier direkt am Mann, so wie der Dagger-Dreier, der so mehr oder weniger das Spiel vorentschieden hat. Also muss auch sagen, 3 Punkte sieht ein bisschen knapper aus, als es war, weil Paul George halt am Ende noch bedeutungslosen Dreier mit dem Buzzer eingehauen hat. Im Prinzip war es eigentlich ein 6-Punkte-Win der Dallas Mavericks. Mavericks. Ansonsten, ja, finde ich, hat man halt gesehen, dass die Mavs auch gerne dann small gehen, eben mit Kleber, haben sie ein bisschen besseres Spacing, müssen nicht unbedingt offensiv was mit dem Big machen und das ist halt normalerweise dann Pick and Roll. Daniel Gafford hat sich in dem Spiel auch verletzt, ist eigentlich der Starter, der hat nur 9,5 Minuten gespielt, ich glaube nach 3,5 Minuten war die Verletzung schon, ist auf den Rücken geknallt, kam dann nochmal in der zweiten Halbzeit, allerdings von der Bank, aber mit ihm lief es heute nicht, hat auch im Prinzip nichts gemacht in diesem Spiel. 0 von 3 aus dem Feld, das ist auch insane, wenn man bedenkt, was er in der Regular Season getroffen hat, er hatte diese ewige Streak von getroffenen Field Goals in Folge, bisher in den Playoffs sieht das nicht so gut aus. Derek Lively hat eine zweite Halbzeit gestartet, mit ihm lief es wieder besser, wie auch schon in Spiel 1, 7 Punkte, 9 Rebounds in 21 Minuten, aber mit Maxi Kleber lief es halt am besten auf der 5, natürlich hat er teilweise auch ein bisschen neben den Dudes gespielt, aber er hat jetzt seine Dreier mit mehr Selbstvertrauen genommen und gerade den in der Clutch hat er wirklich auch gar nicht gezögert. 2 von 3 heute von Downtown, klar, Volumen ist jetzt nicht hoch und er hat immer noch ein paar Mal Würfe nicht genommen, gerade in der ersten Halbzeit hat weiter geswingt, aber defensiv hat er auch gute Contests gehabt, dann mit Verticality noch rüber rotiert und am Ring verteidigt. 6 Punkte, 6 Rebounds für Maxi und ich kann mir vorstellen, dass er heute ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat und dass er ja regelmäßig Spiele für die Mavs closen kann oder halt mehr spielen kann als Lively oder Gafford. Josh Green war auch in der Rotation, in Spiel 1 kam er erst rein, hat das Spiel eigentlich schon durch war, auch nur kurz. Heute 14 Minuten als ja echter Teil der Rotation, 2-3 genommen, hat beide nicht getroffen. 7 Rebounds, engagierte Defense, wie man es halt von ihm kennt, so ein bisschen Drive and Kick Game gezeigt, aber ist halt auch ein Spieler, dessen Wurf jetzt nicht so respektiert wird, der erstmal beweisen muss, dass er das bestrafen kann, wenn die Clippers von ihm wegrotieren, genauso wie Dante Exum, der heute gar keinen Dreier genommen hat in seinen 6,5 Minuten. Tim Hardaway Jr. auch 6 Minuten gespielt, nur 1 Dreier genommen, war sehr, sehr unauffällig und ist defensiv natürlich Target. PJ Washington musste auch beweisen, dass man ihn verteidigen muss, genauso wie Derek Jones Jr. Jones Jr. hat in der zweiten Halbzeit eigentlich wenig gemacht, offensiv. Der hat so einen crazy Abschluss gehabt, wo wir nicht wussten, wie wir es jetzt nennen sollen. Der hat versucht zu danken, aber der hat voll auf den Ring drauf und dann ist der noch so reingefallen. Also es war kein Dunk, es war kein Thrunk, es war kein Layup, aber es war drin. Hauptsache war das, dass es gezählt hat. PJ Washington, wie schon gesagt, der hat am Anfang ein bisschen gestruggelt, offensiv, Sachen am Ring liegen lassen. Bei dem Alley-Oop ist er irgendwie nicht richtig hochgekommen, konnte den nicht fangen. Und im letzten Viertel hat er aber dann, ich glaube, 10 Punkte gemacht. Ich kann da nochmal schauen. War super wichtig. Und am Ende spielt es dann effiziente 18 Punkte. Ja, genau. 10 Punkte im vierten Viertel für PJ Washington. Mehr als Kyrie, der 8 hatte, mehr als Doncic, der 7 hatte, auch wenn Washington natürlich in erster Linie als Play-Finisher agiert. Ist auch der einzige Rollenspieler, der alle 12 Minuten im vierten Viertel gespielt hat. Irving und Doncic natürlich auch. Also das ist natürlich auch wichtig, dass wenn Gafford hier schon kein positiver Faktor sein kann in so einem Playoff-Game, dass wenigstens die andere Addition der Trade Deadline der Mavs hier liefert in so einem extrem wichtigen Playoff-Spiel. Jonathan, hast du noch was zu diesem Game oder zu dieser Serie? Was war denn dein Tipp?
Da habe ich gerade echt keine Ahnung. Also irgendwas Knappes habe ich getippt.
Irgendwas Knappes, okay. Sieht gut aus.
Nee, ich fand... ja, kann ich gerade mal schnell gucken. Ich fand aber auch, wie gesagt, dass gerade Kleber echt ein X-Faktor ist, hat das sogar auch gut angesprochen. Mhm. Wenn die Clippers sich halt dazu entscheiden, dann hier zu switchen, um halt quasi Luca aus dieser Drop-Coverage rauszuholen, macht das halt einen immensen Unterschied. Das hat man auch heute gesehen, ob quasi der Lowman vom Dunker-Spot weghelfen muss, wenn er meistens sehr big geparkt wird, oder ob man das am Perimeter ein bisschen rumswitchen kann. Und da hast du einfach viel besseres Spacing. Kleber kann dann auch mal quasi vom Ring spacen, dann ist vielleicht der Big auch quasi nicht der Lowman und so kleine Sachen, die es einfach viel einfacher machen mit Kleber. Und der muss halt, wenn er diese Dreier trifft und dann dadurch spielbar bleibt, hat man halt auch quasi gesehen, dass dadurch, dass er dieses Skillset hat, halt sowohl offensiv als Werfer und auch defensiv ist er ja immer noch ein guter Spieler, dem Mavericks extrem weiterhilft und ja auch in dieser Serie dann quasi die ihnen einzelne Spiele gewinnen kann.
Luca, hast du noch was? Gibt's irgendwas, was Adjustments angeht? Also Kit hat hier heute schon geliefert. Gibt's irgendwas, was du gerne noch von den beiden Coaches sehen würdest oder was dir nicht so gefallen hat? Oder sonst noch irgendwas?
Ja, bei den Clippers habe ich mich gefragt, ob Norman Powell im Verlauf der Serie nicht eine größere Rolle bekommen soll. Es war kein gutes Spiel heute von ihm, aber wir hatten eben oft das Problem, dass die Clippers auch im Pick-and-Roll dann einfach zu viele Bodies gesehen haben in der Zone, dass die Passfenster auch zu eng waren, gerade dann dann für Harden den Ball zu Zubats zu passen. Dann wurden eben oft Kickouts gespielt, bei denen der Ball bei Terrence Mann in den Händen dann gelandet ist. Und Norman Powell ist halt ein guter Shooter. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er im Verlauf der Serie vielleicht noch eine größere Rolle bekommt, auch wenn es heute jetzt nicht gut war, auch defensiv natürlich sehr anfällig. Da frage ich mich eben einfach so ein bisschen, was werden die Konter sein offensiv für die Clippers? Ich finde auch, gerade in Halbzeit 1 war es ein bisschen komisch, wie sie Kawhi eingesetzt haben. Es war dann einfach sehr viel, okay, passen Kawhi einfach den Ball auf Elbow und jetzt mach einfach mal. Also du musst da jetzt nicht super krasse, verschachtelte Actions laufen, aber du kannst da wenigstens einfach mal einen Pin-Down stellen davor, dass er sich ein bisschen Platz verschaffen kann von seinem Gegenspieler, und die Clippers machen das ja eigentlich auch immer wieder ganz gerne. Davon war ich ein bisschen irritiert. Ich denke, ja, Low-Hanging-Fruit kann man auf jeden Fall anpassen im nächsten Spiel. Das werden die Clippers auch tun müssen, weil die Mavs hatten einen guten Gameplan, haben den gut umgesetzt, haben dann auch so ein Stück weit die Schwächen der Clippers offenlegen können, und jetzt sind die Clippers an der Reihe, da wieder mit einem Konter nachzuziehen.
Ja, okay, wenn ihr nichts mehr habt für den Game oder der Serie, dann würde ich sagen, Jonathan, du bist entlassen, dann können Luca und ich noch ein bisschen über Suns Wolves sprechen, davon hast du nicht viel gesehen, und vielen Dank an der Stelle, vielleicht können wir ja nochmal im Laufe der ersten Runde aufnehmen, zu Bucks Pacers, und dann je nachdem, ob die Bucks weiterkommen, vielleicht auch noch in einer späteren Runde.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, einen schönen Tag noch.
Ja, jederzeit, vielen Dank. Okay, dann kommen wir zum dritten Spiel der Nacht, das war Phoenix Suns Game 2 bei den Minnesota Timberwolves, und ja, als Suns-Fan habe ich gar nicht viel Bock, über dieses Spiel zu sprechen, weil es war extrem, extrem frustrierend. Grayson Allen hat sich verletzt, noch 17,5 Minuten Einsatzzeit, übel umgeknickt. Ich weiß nicht, ob wir den in dieser Serie nochmal sehen. Würde mich wundern, wenn der im nächsten Spiel oder einem der nächsten Spiele einfach so wieder zocken könnte. Der konnte nicht mal richtig laufen danach, und ja, das war so eine Verletzung, die sieht man, und man spürt den Schmerz im eigenen Knöchel, wenn man schon mal sowas Ähnliches hatte. Und ja, auch ansonsten wenig Positives aus dieser Partie. 12 Punkte Unterschied sieht noch ein bisschen weniger schlimm aus, als es sich angefühlt hat. Das waren auch mal fast 20 Punkte. Im vierten Viertel haben wir dann noch rübergewechselt zu Bucks. Pacers nach einer kurzen Umfrage im Chat. Ja, mit 19 waren die Wolves vorne. Die Suns haben im zweiten Viertel auch mal mit 8 Punkten geführt. Da hatten sie die Wolves Offense auch ganz gut im Griff. Offensiv war es nicht schön, aber es hat halt ausgereicht, und man hat halt mehr Punkte gemacht als die Minnesota Timberwolves. Man hatte Anthony Edwards heute viel besser im Griff. Der hat in Anführungsstrichen nur 15 Punkte aus 16 Shooting Possessions gemacht. Also er war nicht effizient, hat auch 3 Turnovers, 8 Assists. Klar, er hat dann auch die teilweise freien Mitspieler ganz solide bedient, und im Endeffekt haben sie ja auch deutlich gewonnen. Also das hat trotzdem ausgereicht. Conley hat ein viel besseres Spiel als in Game 1, wo er relativ kalt war und viel rumgebrickt hat. Der hat die Offense dann teilweise in der ersten Halbzeit übernommen. Jaden McDaniels hat die Lücken, die ihm die Defense Suns Defense gegeben hat, exzellent ausgefüllt. Topscorer mit 25 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists gab es auch noch mit dazu. Also das waren Catch-and-Shoot, Dreier, wo er 2 von 4 getroffen hat, aber auch Driving Lanes, Per-Cut, also von McDaniels haben wir heute wirklich das ganze Paket gesehen. Es war sicherlich ein Stück weit der Gameplan, dass man halt Edwards den Ball aus den Händen zwingt und dann sagt, okay, wenn uns McDaniels und Gobert und Conley schlagen, dann ist es halt so. Aber sie haben es getan, sie haben die Suns geschlagen. Rudy Gobert, 18 Punkte, gewohnt starke Defense und auch nicht nur Drop und Rim Protection, sondern der ist auch rausgeswitcht, und die Suns haben nicht gewusst, wie sie das jetzt irgendwie ausnutzen sollen, Gewinn bringt. Karl-Anthony Towns hatte früh Foul Trouble, hat jetzt nicht das beste Spiel. 4 Fouls, 4 Turnovers, aber es hat gereicht. 23,5 Minuten im Endeffekt nur gespielt, 12 Punkte, 8 Rebounds. Also er war jetzt heute hier nicht der größte positive Faktor. Aber ja, unterm Strich, die Wolves zu stark und auch Gameplan zu gut. Und bei Phoenix ist mir das immer noch zu fahrig in der Offense. Wir haben zwar relativ viel Spain Pick'n'Roll zum Beispiel gesehen. Es war mal eine gute offensive Possession dazwischen, aber im Endeffekt war das immer noch zu viel Gehupe, Gebricke und dann individuell einfach nicht gut genug. KD viel schlechter als in Game 1. 18 Punkte aus 18 Shooting Possessions heute. Devin Booker war ein bisschen besser als in Game 1, aber auch immer noch viel zu schlecht. 20 Punkte, 5 Assists, 6 Turnovers, 1 von 6 von Downtown. Bradley Beal, 14 Punkte aus 17 Shooting Possessions, auch viel zu schlecht. Also es war einfach auf individueller Ebene zu schlecht. Es sieht zu unorganisiert aus, in der Offense zu planlos und defensiv, wie gesagt, Gameplan war da, das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert, weil dann hatten sie da auch immer wieder einfach Breakdowns und die Wolves dann Dunks und Layups in einem Playoff-Game, wo die Offense so schlecht ist, dass du irgendwie über die Defense gewinnen musst und dann können die dann richtig executen. Es war unterm Strich einfach nur sehr, sehr frustrierend alles. Du hast auch ein paar vernichtende Urteile ausgesprochen bei Playback. Vorhin darfst du gerne loslegen.
Ja, du hast es schon sehr gut umrissen, die wichtigsten Punkte auf jeden Fall genannt. Auf ein paar Sachen möchte ich auch noch ein bisschen genauer eingehen. Ich habe auch noch ein paar andere Punkte mir dann hier notiert in meinen Notizen. Also zum einen zum Gameplan der Phoenix Suns, hat wirklich gut funktioniert. Damit hatten sie auch schon während der Regular Season hin und wieder Erfolg gegen Anthony Edwards, der sich einfach schwer getan hat, wenn er dann zwei Leute gesehen hat am Ball im Pick-and-Roll. Nurkic war da einfach mindestens am Level vom Screen in der Regel in den Pick-and-Roll-Situationen, in denen Ant der Ballhändler war. Wenn er zum Korb gezogen ist, dann hat er auch sehr viele Buddies immer sofort gesehen. Es war einfach sehr offensichtlich, dass die Suns den Ball aus seinen Händen rausbekommen wollen und ihn zum Playmaker machen wollen und dafür sorgen dann, dass halt die anderen Spieler, die Rollenspieler, sie dann schlagen. Ich war mir erst unsicher, ob ich das so nice finde, dass Jalen McDaniel zu viel machen muss. Ich finde, das war teilweise ein bisschen wild dann auch, wie er es gemacht hat zu Beginn der Partie. Aber unterm Strich muss man dann am Ende einfach ganz klar sagen, dass das ein super Spiel war von McDaniels. War offensiv effizient. Er hat die Plays gemacht, er hat Closeouts attackiert, Hustle-Plays, Offensiv-Rebounds geholt, auch noch eigenen Misses teilweise. Und die Defense war ja auch gewohnt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich finde, Cat hat einfach auch gefehlt nach seinen drei Fouls. Er hat nur 8 Minuten spielen können in Halbzeit 1, gerade wenn eben Anthony Edwards dann so aggressiv verteidigt wird und er dazu gezwungen wird, den Ball vor allem zu passen und er ein Playmaker sein muss, dann wäre es halt extrem hilfreich gewesen, für die Offense der Timberwolves Karl-Anthony Towns zu haben, der einfach natürlich ein Elite-Shooter ist, der den Ball auch auf den Boden setzen kann, auch wenn bei ihm manchmal die Entscheidungsfindung dann ein bisschen wild ist. Aber Cat hat auch dann im dritten Viertel wirklich Impact gehabt, gerade offensiv auch. Ich finde, dass Cat sogar auch in der Defense gefehlt hat, weil er macht gegen KD eigentlich einen ganz okayen Job, weil er einfach halt auch relativ lang ist. Und hat man gemerkt, den Timberwolves fehlt so ein bisschen die Länge, weil jetzt Cat nicht auf dem Feld ist, dann war es mit den Matchups ein bisschen schwieriger. McDaniels musste dann auch viel KD verteidigen und so weiter. Das hat den Timberwolves schon wehgetan. Ist ja auch klar, wenn einer deiner Stars dann mit Foul Trouble auf der Bank sitzt. Waren natürlich auch blöde Fouls, unnötige Fouls von Cat in gewohnter Cat-Fashion. Dann das dritte Foul mit einem viel zu ungestüm Offensiv-Rebounding-Foul sich eingehandelt. Mike Conley, das wäre nochmal so ein Punkt von mir, den fand ich extrem stark in dieser Partie. War auch wichtig, dass er aggressiv ist in der Offense, weil Ant eben nicht so als Scorer auftreten konnte in dieser Partie. Conley hat den Pick-and-Roll teilweise wirklich gekocht, also gegen die Drop-Defense hat er die Würfe fliegen lassen und auch gegen Ice. Gegen Ice ist er dann auch viel gesnaked, wenn die Defense ihn Richtung Baseline forcieren wollte. Bei Ice darfst du dich niemals dann über die Mitte schlagen lassen und Conley hat das dann oft mit eben diesen Snake-Dribbles gekontert, kam Richtung Freiwurflinie, hat von dort aus wieder Plays machen können, entweder selbst werfen, Durchstecker zu Gobert oder sogar selbst mal durchgehen zum Korb, haben wir auch ein paar Mal gesehen von ihm. Das fand ich schon richtig gut und das war auch wirklich bitter nötig für die Timberwolves Offense, dass Conley ein bisschen diese Scoring-Last, die auf Ant schultert, ihm so ein bisschen abnimmt, weil Ant einfach nicht die Gelegenheiten dafür hatte oder es ihm einfach oft schwer gemacht wurde. Und dann für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor war einfach Rudy Gobert. Also es war eine defensive Masterclass heute von ihm wieder. Ich fand es gerade im ersten Viertel unglaublich beeindruckend. Gobert hat gefühlt auch 5, 6 Coverages gezeigt in den ersten paar Possessions. Er hat heute auf jeden Fall mehr geswitcht als in Spiel 1. Er hat wirklich viel geswitcht. Es war nicht immer sofort straight up ein Switch. Es waren noch viele Late Switches, was ich auch immer sehr sinnvoll finde. Gerade mit einem Big, mit dem du jetzt nicht unbedingt immer sofort switchen möchtest, aber Gobert hat einfach gezeigt, also er kann wirklich fast alles auf einem extrem hohen Niveau machen und es war einfach unglaublich beeindruckend zu sehen, dass die Suns Ballhändler, Booker und Beal vor allem, also wenn die dann gegen Gobert das Switch hatten, Gobert attackieren konnten, dann haben die es einfach nicht gemacht. Also sie sind in die Zone reingezogen und die haben nicht mal drüber nachgedacht, Gobert zu challengen, immer rausgetribbelt, immer rausgekickt. Also der Impact einfach enorm, ohne dass in einem Boxscore irgendwas auftaucht, irgendein Block oder so oder ein Miss am Ring. Aber ja, es ist einfach für die Defense Premium, wenn diese Würfe überhaupt erst gar nicht genommen werden. Dann hat Gobert auch in der Drop-Defense natürlich wieder einen super Job gemacht. Die Suns haben das dann irgendwann in der zweiten Halbzeit vor allem damit gekontert, dass eben viel Spain Pick-and-Roll gelaufen sind, weil dadurch ist es dann für Gobert schwer, weit rauszukommen. Also er muss halt weit rauskommen, weil die Suns Pull-Up-Shooter sind gefährlich. Er kann nicht einfach stehen bleiben in der Zone und wenn er dann halt draußen ist und dann halt zurückgeht beim Spain Pick-and-Roll, wird dann ja nochmal ein Screen ihn gestellt von einem anderen kleinen Spieler für den abrollenden Big Man und dann wird halt Gobert gescreent und das war dann schon schwierig für ihn, diesem Screen aus dem Weg zu gehen und rechtzeitig zu recovern, um dann am Ring den Wurf zu contesten. Ist ihm dann ein paar Mal auch nicht gelungen, deswegen hatten die Suns noch endlich mal ein paar leichte Punkte am Ring, haben dann Spain auch wirklich so ein bisschen gespammt. Ich glaube, dass das aber auch also ein Bereich ist, wo die Timberwolves definitiv Adjustments finden können und ich denke, sie werden auch Adjustments finden. Man könnte zum Beispiel einfach Gobert dann wirklich in der Zone lassen, dann bei dem Screener einfach mal kurz während dieser Action die beiden Guard-Verteidiger einfach switchen lassen, damit Gobert gar nicht raus muss und dass man trotzdem dann den Ballhändler draußen verteidigen kann. Und dann hast du es ja auch schon gesagt, abgesehen von den Spain-Actions und mal ein paar schönen Pindowns von oder für KD, da ging einfach wieder relativ wenig in Dorf und auch Booker. Viel zu viele Jumper gegen die Bigs, zu wenig Drives, auch wegen Gobert natürlich. Aber ja, das wird, glaube ich, einfach nicht reichen, um diese unglaublich gute Defense zu knacken. Und das war ja auch die Befürchtung vor der Postseason einfach, dass das zu viel Gezocke ist bei Phoenix und das bestätigt sich auch. Und ich finde, man muss den Charakter dieses Teams auch spätestens jetzt in Frage stellen, weil sie sind einfach komplett zusammengefallen dann irgendwann, eingebrochen, schon wieder, wie in Spiel 1. Und,
keine
Composure. Und ich mache mir wirklich sehr, sehr große Sorgen um dieses Team und ja, Minnesota befindet sich in einer sehr guten Position. Offensiv reicht es irgendwie, defensiv ist es dominant und deswegen ja, würde ich auch, oder bereue ich meinen Tipp nach 2 Spielen jetzt auch schon. Klar, man ist immer schlauer im Nachhinein, aber es sieht schon sehr gut aus aktuell für Minnesota.
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt halt an dem Punkt, wo wir beim Suns Deep Dive waren im Prinzip. Also dass sich halt die ganzen schlechten Sachen bestätigt haben, die wir da schon befürchtet oder gesehen hatten in der Regular Season auch schon. Es sind ja alles keine neuen Probleme. Es sieht gerade halt nur besonders schlecht aus nach jetzt 2 deutlichen Niederlagen gegen die Wolves. Also im ersten Spiel hat man mit 25 verloren, glaube ich, und jetzt heute ja nochmal mit 12, also 37 Punkte nach 2 Spielen. Das ist einfach sehr übel, weil die Wolves halt eine krasse Defense haben und jetzt sieht man halt die ganzen Schwachstellen, die werden jetzt halt gnadenlos offengelegt, das, was wir damals schon besprochen hatten, was halt in Regular Season nicht ganz so übel zutage tritt, weil du halt immer wieder gegen viel, viel schlechtere Defenses ran musst, wo es dann halt einfach ausreicht, wo es läuft, wo dann halt vielleicht einer von Booker, Beal und Durant liefert und dann spielt noch einer okay und dann der dritte vielleicht ein bisschen schwächer und dann ist es aber egal. Und hier ist es halt aber auch nicht der Fall. Also Playoff Booker, wo bist du? Ja, das ist starke Defense, aber trotzdem, es ist nicht annähernd auf dem Niveau vom letzten Jahr, wo man jetzt ja nicht auch nur gegen Trash-Teams gespielt hat, man hat gegen die Clippers und gegen die Nuggets gespielt. Und Bradley Beal, der im letzten Regular-Season-Spiel gegen die Wolves total gekocht hat, ist nicht mehr zu sehen. Kevin Durant, Spiel 1, ja, schön und gut, da hat er seine ganzen Tough-Shots getroffen, jetzt in Spiel 2 halt nicht mehr und das ist halt gerade die Befürchtung bei ihm, weil das in der Regular-Season halt auch schon oft genug so ähnlich aussah. Dann ist man jetzt ohne Grayson Allen halt noch dünner und wir haben im Livestream direkt überlegt, wer bekommt jetzt genau seine Minuten eigentlich? Also Eric Gordon sah heute gut aus, aber in Spiel 1 sah er halt auch schlecht aus. Das ist bei ihm halt, er ist überhaupt nicht konstant. Grayson Allen ist viel konstanter. Eric Gordon, ja, vielleicht wird er jetzt starten, vielleicht Royce O'Neal hat heute gar nichts gemacht in 17,5 Minuten, nicht mal einen Wurf genommen. Völlig unsichtbar. Er ist halt vielleicht auch nicht der Spieler, den man unbedingt in der Starting Five haben möchte in Playoffs. Und Drew Eubanks hat heute 17 Minuten spielen dürfen, weil es heute mal ganz okay mit ihm lief. Aber ich habe dann auch gesagt, man kann jetzt eigentlich froh sein, dass man die paar Minuten mit ihm überlebt hat. Jetzt bitte wieder Jusuf Nurkic rein. Und Eubanks war dann aus meiner Sicht ein bisschen zu lang drauf. Nicht, dass mit Nurkic heute toll lief. Der hat jetzt auch kein bombastisches Spiel, aber ist einfach der viel bessere Spieler als Drew Eubanks. Also die Suns sind die Spieler, die jetzt viel spielen und gut sind, die der Grund sind, warum dieses Roster auch so top-heavy ist, die liefern gerade nicht und dahinter kommt halt nichts mehr und jetzt muss wahrscheinlich noch irgendwer rein in die 8er Playoff-Rotation, weil du kannst ja nicht in der ersten Runde in Spiel 3 schon nur 7 Mann spielen. Ich denke, dass Bol Bol ist, der es in der Regular Season zuletzt auch war, also da dann halt der 8. Mann oder der 9. Ansonsten kommt nur noch der Shokogi in Frage, will ich nicht mehr sehen, hatten wir letztes Jahr schon. Da spielst du in der Offense die ganze Zeit 4 gegen 5 oder Nassir Little, der hat heute in der Gabelstein noch schnell 5 Punkte gemacht, war vielleicht so ein kleines Empfehlungsschreiben, aber dem vertraue ich da natürlich auch überhaupt nicht, der wird Roddy auch nicht, also es ist, da kommt dann halt auch einfach nichts mehr. Deswegen, ja, ich bereue meinen Pick jetzt auch schon. Ich wäre schockiert, wenn die Suns die nächsten beiden Spiele gewinnen und das müssen sie halt, um die Serie irgendwie nochmal spannend zu machen. Also es sieht gerade wirklich überhaupt nicht danach aus. Also wenn da jetzt auf einmal ein toller offensiver Gameplan in Spiel 3 am Start ist, dann falle ich vom Glauben ab und frage mich, wo war das in den ersten beiden Spielen? Ich traue es Frank Vogel auch ehrlich gesagt einfach nicht zu. Die Stars dürfen halt so ein bisschen ihr Ding machen und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und gegen die Wolves klappt es halt überhaupt nicht gerade. Und ich habe halt echt die Befürchtung, dass das nicht mehr wirklich besser wird. Also ich glaube nicht, dass man gar kein Spiel gewinnen wird. Ich gehe jetzt nicht von einem Sweep aus. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Wäre dann auch spannend, was passiert mit den Phoenix Suns, weil sie haben eigentlich nicht viel Spielraum für irgendwas, was Signings oder Trades oder irgendwas angeht. Wir haben dann heute auch schon spekuliert, dass dann wahrscheinlich Frank Vogel den Hut nehmen muss, weil das am einfachsten ist und er sich jetzt auch gerade nicht mit rumbekleckert hier in dieser Serie mit seinem Coaching bisher. Aber ja, wahrscheinlich durch irgendwie Hot Shooting und dann doch noch einem guten Spiel von Booker und KD oder irgendwie sowas oder zwei der drei Stars. Wenn man mal ein gutes Spiel, dann kann man vielleicht mal noch eins gewinnen. Aber vom Gameplan her und auch der Execution sehen die Wolves halt gerade viel, viel besser aus und die Schwächen, die sie haben, nicht so gravierend. Die Defense ist krass und ja, dann sind sie der Haushohe Favoriten dieser Serie. Nicht nur, weil sie jetzt 2-0 führen, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie halt gewonnen haben oder wie die Suns verloren haben.
Ja, absolut. Und ich finde sogar, dass man auch noch Luft nach oben hat. Also gerade jetzt, wie man Ant einsetzt im nächsten Spiel, da freue ich mich schon drauf. Ich bin sehr gespannt, ob sie da was verändern werden. Ich finde, er war da ein bisschen zu viel zu Beginn der Possessions schon on-ball und man hat dann mit einem Pick-and-Roll gestartet. Man hat auch schon so ein paar Konter dann dafür gehabt. Man stellt dann gerne so Flare-Screens zum Beispiel auf der anderen Seite, damit man einfach attackieren kann nach einem Skip-Pass. Aber ich würde Ant grundsätzlich einfach lieber häufiger erstmal Off-Ball starten lassen in der Possession, vielleicht einen Iverson-Cut laufen, also zwei Screens of Elbow für Ant, dass sein Verteidiger da irgendwie hängen bleibt, vielleicht mal in einem Screen. Oder auch einfache Pin-Downs beispielsweise, dass er einfach ein bisschen mehr Platz hat und nicht sofort den Ball in der Hand hat. Dann ist es für die Defense einfach ein bisschen leichter, es ist ausrechenbarer, die Defense kann sich besser drauf einstellen und ich kann mir echt vorstellen, dass Minnesota dann offensiv einfach besser aussieht und in die Defense habe ich inzwischen wirklich vollstes Vertrauen. Wir dachten ja vor der Serie ekliges Matchup für die Timberwolves Defense, aber bislang ist es nur ein ekliges Matchup für die Suns Offense und das ist ein richtig ekliges Matchup sogar.
Ja, ey, Beal kann nicht mal ausnutzen, wenn er von Conley verteidigt wird. Ja. Versucht es dann, weil es vermeintlich ein Mismatch ist oder in der Regular Season mal geklappt hat, dann hat Conley aber gut dagegen gehalten. Beal hat absolut nichts gewonnen und muss dann irgendeinen schwierigen Fadeaway aus der Midrange breaken. Also ja, das sieht alles viel besser aus. Man muss ja auch noch dazu sagen, dass nicht nur Towns heute weniger spielen konnte wegen Foul-Trouble, sondern dass auch noch Kyle Anderson verletzt ausfällt. Dafür hat Monte Morris heute in der ersten Halbzeit vor allem viel mehr gespielt. Da hat ihnen dann auch die Size gefehlt. Da konnten die Suns dann mal auch Vorteile sogar an den Brettern ausspielen, nachdem die da im Spiel 1 noch total gekillt wurden. Nurkic hatte heute auch 6 Offensiv-Rebounds und die Suns konnten ein bisschen das Possession-Game aufholen, weil sie hatten heute 21% Turnover-Rate, also mehr als jeden vierten Ball weggeschmissen. Das ist das dritte Percentile, das ist eine absolute Katastrophe. Das konnten sie ein bisschen ausgleichen, dadurch, dass sie fast 30% Offensiv-Rebound-Rate hatten und streckenweise im Spiel auch noch höher, weil sie einfach Größenvorteile hatten, aber Towns hat ja dann in der zweiten Halbzeit mehr gespielt. Da ist es dann auch wieder so ein bisschen flöten gegangen und deswegen haben sie dann auch noch das Possession-Game verloren in einem Spiel, wo sie halt auch noch schlecht aus dem Feld getroffen haben. Das war relativ nah beieinander, das war hier nicht der entscheidende Faktor und vor allem, damit die Wolves viel mehr Freiwürfe auch noch ziehen können, weil die Suns halt oft auch nur noch faulen konnten und die Suns Offense, die bringt die Wolves da nicht oft genug in Verlegenheit, dass sie nur noch faulen können. Ja, ich habe jetzt glaube ich sonst auch nichts mehr zu diesem Matchup, dann wären wir durch, oder?
Sorry, eine kleine Sache habe ich noch, vielleicht ich gar nicht immer so wichtig, aber ich will Gobert noch ein bisschen für seine Offense loben. Er hatte zwar einige Szenen, wo er wieder mal etwas zu durstig war, gerade wenn sich im Fastbreak für ihn was ergeben hat, wo er den Ball mal dribbeln konnte, das ist immer sehr wild, wenn er das macht, aber was Gobert gerade hinten raus richtig gut gemacht hat, war, wenn Ant dann zwei Leute gesehen hat im Pick'n'Roll oder auch Conley, der dann auch ein bisschen getrappt wurde, am Level vom Screen verteidigt wurde von Nurkic, dann war Gobert im Short-Roll natürlich ein wichtiger Faktor und der hat das dann spät im Spiel richtig gut gemacht. Der hat ein paar schöne Assists, Hockey-Assists gehabt im Short-Roll und auch das ist halt für die Offense der Timberwolves dann sehr wichtig, dass dein Big in der Lage ist, diesen Vorteil, der kreiert wurde durch zwei Leute am Ball, dann zu extenden und das hat Gobert heute super geschafft und das macht mir auch Hoffnung, dass die Timberwolves Offense ja dann einfach gut genug ist, auch weitere Serien gewinnen zu können. Klar, wir haben ja 2 Spiele gespielt, aber mit dieser Defense ist es dann schon eine richtig geile Mischung.
Ja, okay, dann habe ich auch noch einen. Die Suns hatten einen 92 Offensiv-Rating in Transition. Das hat ihr offensiv vielleicht sogar noch runtergezogen. Also das ist halt auch eine Katastrophe. Im Halbfeld geht schon nichts. Wie gesagt, das wurde noch ein bisschen geschönt, dadurch, dass sie ein paar Offensive bei uns geholt haben. Aber im Halbfeld 87er Offensivrating in der First Shot Offense und in Transition halt geringfügig besser. Das ist halt auch so mies. Ja, ich finde da gar keine Worte für. Und die Wolves halt, die sind nicht so viel in Transition gekommen, aber wenn, dann hatten die 130er Offensivrating und haben halt auch viel nach den Turnovers der Suns gepunktet. Und ja, das war dann im Endeffekt einfach zu viel und zu schlecht von Phoenix. Also, wie gesagt, ich bin da jetzt leider schon wieder so ein bisschen raus, weil Phoenix, ich war relativ hyped nach den letzten Spielen der Regular Season, weil sie halt genug gewonnen haben, um das Play-In zu vermeiden und halt ja auch nur gegen gute Teams ran mussten, da einige geschlagen haben. Da sahen sie dann wirklich ganz gut aus und ja, da ist dann der Hype wahrscheinlich ein bisschen mit mir durchgegangen, dass ich dachte, dass sie hier die Wolves relativ easy schlagen können. In 6 Spielen habe ich gesagt, ich habe auch gesagt, eher in 5 als in 7. Also 5 ist ja schon nicht mehr möglich. 6 müssten sie jetzt 4 Spiele in Folge gewinnen, sehe ich auch nicht mehr. Und wie gesagt, für mich sind die Wolves jetzt auch der Favorit in dieser Serie. Okay, Mann, dann war es das hier jetzt mit der 4. Playoff-Nacht, aber die 5. kommt bestimmt. Es sind nur 2 Spiele heute Nacht, also relativ entspannt. Die werde ich mit dem David verfolgen und auch live kommentieren. Es geht nämlich um Spiel 2 in Boston, Heat at Celtics. Bin sehr gespannt, wie es laufen wird für Miami in Boston. Natürlich sind die Celtics hier wohl favorisiert. Aber in Spiel 1 haben wir auch schon ein paar spannende Sachen gesehen. Und dann geht's weiter mit Game 2 der Pelicans bei den Thunder in Oklahoma City. Das war super spannend in Spiel 1. Ich bin auch hier gespannt auf die Antwort der Thunder. Die wollen bestimmt nicht nochmal nur so knapp gewinnen, geschweige denn verlieren. Das hätte auch durchaus passieren können in Spiel 1 gegen den 8 Seed, die New Orleans Pelicans. Und die nächste Folge wird dann natürlich auch die Analyse dazu sein. Noch der Hinweis, gestern ist mir ein Fehler passiert beim Schneiden. Ich habe den Werbespot reingeschnitten und da einen kleinen Fehler gemacht und danach hat dann alles, was nach dem Werbespot kam, nicht mehr gepasst in der ersten Version des Podcasts. Da wurde ich dann relativ schnell darauf hingewiesen. Ich habe dann eine neue Version hochgeladen, die alte auch gelöscht, wenn ihr die einfach gar nicht mehr im Feed habt. Also falls ihr gestern gedacht habt, so ungefähr nach einer Stunde, so, was ist da los, wieso reden die durcheinander, wieso antwortet der andere erst nach 20 Sekunden und so, einfach nochmal neu runterladen. Da müsste dann der Podcast die Folge ein blaues Logo haben anstatt dem orangen. Dann wisst ihr, ihr habt das Richtige. Dann könnt ihr die Folge auch noch ordentlich zu Ende hören, wenn ihr das mögt, weil wir haben ja dann noch über Pacers Bucks, eben Thunder Pelicans gesprochen. Und am Ende habe ich auch nochmal so 10 Minuten oder sowas in News gemacht. Und vielleicht habt ihr das aus diesem Grund noch nicht hören können. Das habe ich, wie gesagt, gestern noch gefixt. Vielen Dank dafür und auch danke für euer Verständnis. Vielen Dank auch an Performance fürs Sponsoren dieser Folge. Und wir hören uns morgen hier. Bis dahin.